Guten Morgen, ich bin Martin. Die meisten Gesichter kommen mir bekannt vor. Einige denke ich, habe ich zum ersten Mal oder vielleicht zum zweiten Mal, die ich hier sehe. Ist auch nicht immer, dass ich alle Gesichter beibehalte. Aber ich weiß nicht, wer den Newsbrief liest, den wir ab und zu schicken. Wird der hier ausgelegt? Oder?
Ich kann teilnehmen.
Oh, okay. Guck mal. Wer den nicht empfangen hat, es geht sehr gut. Endlich. War ein Jahr lang sehr viel trockene Vorbereitungsarbeit und jetzt endlich seit eigentlich Ende August sind wir beinahe jedes Wochenende irgendwo in Holland, kommen wir bei Jugendgruppen, das kann von 20 Jüngeren, die zusammenkommen, bis 200 gehen, das ist ganz unterschiedlich und da kommen wir und dann bringen wir echt unser Paket über von hey, sollen wir zusammen all in für Jesus gehen, sorry, ich spreche das normalerweise in Englisch oder in Holländisch aus, dann, aber das geht super gut. Sicher, da haben wir auch, ist nicht immer alles einfach, aber wir erreichen echt super viele Jüngere und echt schön zu sehen. Ich bin hier in dieser Gemeinde aufgewachsen und ich war immer der einzige Gläubige in meinem Umfeld, in meinem Lebensalter. Ich glaube, hier war Markus Landfass noch. Das war der einzige, der auch so gesehen, den ich kannte, der gläubig war in meinem Alter, aber der wohnt auch irgendwo völlig anders, andere Schule. Und jetzt so gesehen in Holland einfach zu sehen, was Gott unter jungen Leuten am Machen ist, finde ich echt, ja, für mich ist das wow. Weißt du, das kann. Für mich war das früher, ja, okay, das ist beinahe tot, das keiner glaubt mir echt. Und jetzt sieht man einfach so viele junge Leute, die echt sagen, hey, wir wollen echt für Jesus gehen. Und ist echt überragend. Und dann kommen, wenn wir mal so ein echt größeres Event, das mache ich da nicht selbst, da sind wir wohl dabei, aber ich organisiere das nicht. Aber wenn wir größere Events machen, dann ist auch ganz schnell alles ausverkauft und dann kommen da so mal 800 Jüngere zusammen und geben sich auf und sagen, hey, ich will nicht nur hier ein schönes Event mitmachen, ich will echt weiter hier mitgehen, ich will die Bibel lesen, ich will fasten, ich will einer Missionsorganisation beitreten. Ist echt cool zu sehen, dass das auch nicht einfach nur eben dieser Moment ist und alle schön Hopsasser, aber die meinen das echt ernst. Die wollen da echt weiter mit. Und ja, ein andermal gebe ich hier sicherlich noch ein bisschen mehr einen Rückblick, auch mit ein bisschen mehr praktisch, dass ihr ein bisschen seht, was wir genau wir machen. Aber ich dachte es eben gut zu erwähnen. Yes. Falls mein Deutsch nicht immer das Beste ist. Ich bin mich noch am Akklimatisieren. Aber es kommt gut. Ich will anfangen mit einem Gebet und dann habe ich ein Wort für euch mitgenommen. Ja, Herr, ich danke dir für diesen Morgen. Danke, Herr, für diese super gute Anbetungszeit, Herr. Danke, Herr, dass wenn wir dich suchen, Herr, wenn wir dich preisen, Herr, dass du uns füllst, Herr, dass du anwesend bist, Herr, dass wenn zwei oder drei in deinem Namen zusammenkommen, Herr, dass du hier bist, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, und ich danke dir auch, Herr, dass du für jeden Einzelnen hier heute Morgen etwas hast, Herr. Und dass wir sagen dürfen, Herr, wir suchen dich, Herr, wir wollen mehr von dir, Herr. Und dass du da mit vollen und mit offenen Armen stehst, Herr, um uns zu empfangen, Herr, und uns zu geben, Herr. Ich danke dir dafür, Herr, und ich will einfach, ja, auch fragen, Herr, dass du mich leitest, mir hilfst, die richtigen Worte zu finden, zu geben, Herr. Dass du uns auch richtig hilfst, Herr, zu hören, was du sagen möchtest, Herr, was du zu uns persönlich sagen möchtest, Herr, was wir annehmen dürfen, Herr. Ja, 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 leite einfach echt diesen Morgen, Herr, in Jesu Namen, Herr. Danke für deine Gemeinschaft, Herr, in Jesu Namen. Amen. Ich will heute ein bisschen, es ist nicht das ganze Thema, aber ich will ein bisschen über Ehrfurcht vor Gott sprechen. Es ist jetzt nicht, wir werden jetzt die Ehrfurcht vor Gott nicht auseinandernehmen und genau gucken, wie das alles zusammensitzt. Aber das ist etwas, was Gott zu mir gesprochen hat durch einen Bibeltext, an den ich denken musste. Und ich hatte das gestern jemand hat mich gestern gefragt, hey, worüber sprichst du heute? Habe ich gesagt, Ehrfurcht vor Gott. Und dann war die sofort von ihm, wow, das ist ein schwer beladenes Thema. Und ich empfinde das nicht so. Ich weiß nicht, ob das für euch völlig anders ist, aber für mich, ich habe nie darüber nachgedacht, dass die Ehrfurcht vor Gott ein schwer beladenes Thema ist. Ich weiß dann von früher, vor allem ältere Generationen, da kommt das bestimmt ganz anders rüber. Aber ja, ich war, oh ja, okay, das kann so rüberkommen. Ich will heute Morgen dann nicht sehr schwer beladen drüber sprechen, denn ich denke, die Ehrfurcht vor Gott ist eigentlich etwas super Schönes, dass es eigentlich mehr eine Reaktion ist von uns, von wir sehen etwas von Gott, weißt du, du machst etwas mit von Gott. Und du denkst von wegen, wow, weißt du, was wir singen, dass wir singen, alle werden die Herrlichkeit des Herrn schauen und dann alle Knie beugen sich in Ehrfurcht vor dir. Das ist die Das ist die Reaktion davon, dass alle Gott singen werden und sagen, wir anfangen, wow, alter Schwede, der ist Herr, das ist Gott. Und dann bist du vorhin, ich denke, ja, weißt du, und an sich, es ist nicht etwas, Gott drückt das nicht auf uns, die Ehrfurcht. Ich denke, das ist etwas, was natürlich, automatisch kommt, wenn wir Gott begegnen, wenn wir Gott kennenlernen, wenn wir etwas von Gott sehen. Und ich hatte letztes Mal darüber gesprochen, über ein Fundament bauen. Das ist jetzt, denke ich, mehr als 2,5 Monate her, beinahe 3 Monate. Weißt du, wie kann man ein Fundament bauen, auf dem man sein christliches Leben baut? Und ich denke natürlich, dass es im Allgemeinen ist, dass immer die Liebe und die Beziehung mit Gott und halt vor allem auch da echt etwas mitmachen, das echt werden lassen in deinem Leben. Aber ich will das heute ein bisschen praktischer machen, weil ich glaube, dass die Ehrfurcht eine von diesen Teilen ist, ein sehr praktischer Teil, das dazugehört, ein Leben mit Gott zu leben, was Teil von deinem Leben wird, Teil von diesem Fundament wird, auf den du dein Leben bauen kannst, wenn du das willst, und ein sehr wichtiger Bestandteil ist. Ja, vielleicht gut, das eben mit zwei Beispielen zu erklären, zu probieren zu erklären. Weil ich denke, auf der einen Seite wissen wir, Gott, Jesus Christus ist für uns gestorben, er hat uns unglaublich lieb. Und das ist immer das Zentrum, das ist immer von allem, wo wir da überall hingucken, die Liebe. Aber gleichzeitig wissen wir auch, Gott ist auch allmächtig. Weißt du, der Vater, der da steht für den verlorenen Sohn mit offenen Armen, das ist auch derjenige, der alles gemacht hat und der alle Kraft hat. Und ich denke, das ist manchmal ganz schwierig, das zu kombinieren. Und genauso mit Jesus. Jesus ist derjenige, der sich als Lamm für uns gegeben hat, der sein Leben für uns gegeben hat. Und gleichzeitig ist er der König über alles. Er hat alle Macht. Das sind eigentlich immer zwei Dinge, die wir manchmal ein bisschen widersprüchlich finden und schwierig finden zusammenzubringen. Aber ich denke, das ist, was die Ehrfurcht tut. Denn die Ehrfurcht, wenn es gut ist, kommt aus Liebe. Und wer von euch hat, wahrscheinlich die Selbstständigen nicht, aber wer von euch hat einen Boss auf der Arbeit? Ein Boss. Okay, das nicht so viele. Wow, seid ihr alle selbstständig oder?
Alle Rente.
Alle an Rente, okay. Ich sehe hier nur ein paar Menschen. Wer hatte jemals einen Boss in seinem Leben? Das ist vielleicht eine bessere Frage. Guck mal, okay, ja. Das funktioniert besser. Naja, wenn du einen Boss hast auf deiner Arbeit, ein Chef, ein Manager, was dann auch, und der sagt dir, hey, das müssen wir hinkriegen, für was für einen Grund auch immer. Und der Grund kann gut sein, der Grund kann selbst schlecht sein, weil es natürlich ist Moral und so weiter. Aber meistens ist es so, wenn dein Boss, wir sind auch noch Deutsch, wir sind auch noch gehorsam, aber wenn dein Boss sagt, das muss passieren, ja, dann machst du das, weil das ist dein Boss. Der hat die Autorität, der hat so gesehen die Befehlsgewalt gekriegt, darum ist er der Boss, darum hat er diese Position, um so gesehen die unter ihnen in unserer Hierarchie, die unter ihnen zu sagen, hey, das musst du tun. Na, das ist ein bisschen der Teil von Gott, von Gott als König, Gott als Herrscher. Gleichzeitig ist Gott kein Boss, denn es ist eine Beziehung aus Liebe. Aber das heißt nicht, dass weil wir eine Beziehung aus Liebe haben, dass wir diesen Teil vergessen können, was für eine Position Gott hat. Und da kommt die Ehrfurcht, weil die Ehrfurcht hilft uns, nicht zu vergessen, dass obwohl wir so geliebt sind, diese Beziehung mit Gott haben können, dass er der Boss ist. Dass er der Chef ist, dass er weiß, wie es wohl besser ist, dass er diese Position nicht bekommen hat, aber dass er das ist. Und dass wir diesen Respekt haben und so gesehen gehorsam werden. Denn wenn, ich denke, wenn jemand gottesfürchtig ist, zum Beispiel auch früher, wenn jemand gottesfürchtig ist, dann lebt er ein Leben, so gesehen nach den Regeln von Gott, könnte man sagen. Früher war das ja viel mehr mit den Geboten, aber wenn jemand gottesfürchtig ist, dann hält er sich an die Gebote. Das kommt, weil Gottesfürchtigkeit dich so gesehen dahin führt, dass du sagst, Gott ist der Herr und ich gehorche. Und ich will heute absolut nicht nur darauf fokussen, denn die Liebe ist immer zentral, aber ich denke, da geht es wohl hin. Bevor ich das Bibelstück lese, ist noch eben gut zu sagen, denn manchmal kann man denken, ja, okay, Ehrfurcht, wie kriege ich Ehrfurcht? Ich hatte das gerade am Anfang gesagt, ich denke, Ehrfurcht ist nicht etwas, was man sich erarbeiten kann, so gesehen. Es ist eine Reaktion. Und das kommt im besten Fall, wenn du etwas von Gott siehst, von Gott kennenlernst, von Gott mitmachst. Wenn ich dir jetzt erkläre, ey, da ist dieser Kerl aus Asien und der hat Hunderttausende von Christen in China mit dem Evangelium erreicht. Der wurde selbst von der Polizei gejagt, die haben ihn verkrüppelt und weiß, und der ist einfach weitergelaufen und hat weiter das Evangelium gepredigt. Dann denkst du von wegen, alter Schwede, du kriegst ein bisschen Respekt vor dem. Das kommt, weil du etwas hörst von jemandem. Du kriegst einen Eindruck und dann kommt dieser Respekt. Und ich denke, das Gleiche ist mit Gott. Wir müssen von Gott etwas sehen. Wir werden ihn irgendwann mal echt sehen und ich denke, dann werden wir auch echt Ehrfurcht mitmachen. Aber wir müssen etwas von Gott sehen, etwas von Gott hören, Gott kennenlernen, um Ehrfurcht erlangen zu können für wer er ist. Das heißt, wenn du heute denkst in meiner Predigt, wow, Ehrfurcht ist echt praktisch, ist echt etwas, was ich gut finde, was ich in meinem Leben haben möchte, dann will ich dich echt vor allem anmutigen, die Bibel zu lesen, denn das ist, denke ich, der einfachste Weg, um Gott besser kennenzulernen. Und zum Beispiel vor allem in den Propheten, diesen Büchern, die manchmal echt super kompliziert sind, findet man ganz viel von Gottes Charakter eigentlich. Und kann man echt super gut ein bisschen feststellen, hey, so funktioniert Gott. Er ist allmächtig und gleichzeitig ist er so lieb und hat so ein Herz dafür. Und dann wird man gefüllt mit, wow, Bewunderung und Gott, du bist so gut. Das ist eigentlich, was dann passiert. Ich will lesen aus dem 1. Samuel, Kapitel 19, und dann lesen wir, wir gehen so gesehen heute ein bisschen durch die Geschichte von Saul. Ich mag die Geschichte sehr gerne, ich denke, dass auch wenn das ein bisschen eine tragische Geschichte ist, kann man unglaublich viel von Saul lernen. Und wir lesen 18 bis 24, die Verse 18 bis 24, aber wir werden ein bisschen durch die Geschichte von Saul gehen. Also ich werde auch andere Kapitel davor mit einbeziehen, aber das ist ein bisschen der Bibeltext, den ich von Gott bekommen hatte, über den ich heute predigen werde. David aber war geflohen und hatte sich gerettet. Und er kam zu Samuel nach Rama und berichtete ihm alles, was ihm Saul angetan hatte. Dann ging er mit Samuel und sie wohnten in Najot. Und es wurde Saul berichtet, siehe, David ist in Najot, in Rama. Da sandte Saul Boten, um David zu holen. Als sie aber die Schar der Propheten, die Weissagten, sahen und Samuel dabei stehen, wie er sie leitete, kam der Geist Gottes über die Boten Sauls und auch sie weissagten. Und man berichtete es Saul und er sandte andere Boten und auch die weissagten. Und Saul sandte zum dritten Mal Boten und auch sie weissagten. Da ging auch er nach Rama und kam an die große Zisterne, die in Sechu ist. Und er fragte, wo sind Samuel und David? Man antwortete, siehe, in Najot in Rama. Und er ging von dort nach Najot in Rama, und auch über ihn kam der Geist Gottes. Und er ging daher und weissagte, bis er in Najot in Rama ankam. Und auch er zog seine Oberkleider aus, und auch er weissagte vor Samuel, und er fiel hin und lag nackt da, den ganzen Tag und die ganze Nacht. Daher sagt man, ist auch Saul unter den Propheten. Kennt jemand von euch das Sprichwort, ist auch Saul unter den Propheten? Ja, ich auch nicht. Ich muss das googeln, aber anscheinend ist das ein Sprichwort, was sie früher verwendet haben. Aus der Bibel. Das ist der Text. Und ich denke, ich fange an erst mit dem Kontext. Wer kennt Saul? Eben gut zu wissen. Ein bisschen. Okay. Sauls Geschichte hat eigentlich ein bisschen drei Punkte. Drei verschiedene Levels, die er mitmacht mit Gott. Und das ist ein bisschen, wo wir jetzt sind, hier das letzte Level. Damit enden wir auch. Aber es fängt eigentlich damit an, Samuel, das war ein Richter, könnte man sagen, großer Prophet von Gott, weil Gott hat ja erst, ganz am Anfang hatte Israel keinen König. Israel sollte Gott als König haben und sollte Gott, so gesehen, seinen Geboten gehorchen. Das haben die nicht immer gemacht. Dann hat Gott Richter geschickt, wie Gideon und andere, die so gesehen Israel zurückgeführt haben. Hey, was hat wieder Gott gesagt und lassen wir Gott nachfolgen? Und das, so einer war auch Samuel, der das vor allem dann durch prophetische Rede auch gemacht hat, Israel geleitet hat. Aber eigentlich so gesehen natürlich Gott, der leitet durch Samuel. Aber dann sagt Israel, wir wollen einen König. Und Saul wird letztendlich auserkoren, um König zu sein. Und ganz am Anfang würde ich selbst sagen, wenn man das ein bisschen liest, ist auch nichts. Es scheint Saul ein prima Kerl zu sein, will auch echt die Gebote von Gott halten und will auch so gesehen sein Land führen, wie er von den Propheten, von Samuel hört, er es tun muss. Und er wird selbst gesegnet, kriegt eine Salbung von Gott. Super guter Anfang. Und eigentlich der erste Punkt, wo es ein bisschen schief geht, der kommt in 1. Samuel 13. Da muss, ich glaube, da kämpft, ich weiß nicht genau, gegen wen er kämpft, aber Saul muss kämpfen mit seiner ganzen Armee gegen die Philister, ziemlich sicher. Und natürlich, wie die Israeliten sind, wissen die, hey, wir sind abhängig von Gott, wir brauchen Gott, wenn wir gewinnen wollen, brauchen wir Gott. Hat er mit Samuel abgesprochen, bevor die so gesehen anfangen anzufallen, wollen die ersten Opfer machen, um Gott zu befragen, um Gottes Gunst zu holen und dann die Philister anzufallen. Und er wartet da an diesem Platz, wo er sich mit Samuel abgesprochen hat, aber Samuel ist echt spät und Leute fangen an wegzulaufen. Naja, Saul hat ein bisschen Angst, hä? Da sind die Philister, die wollen wir anfallen und meine Leute laufen weg. Samuel ist noch nicht da, obwohl wir hier auf Zeit abgesprochen haben. Was macht Saul? Saul macht selbst das Opfer, was eigentlich abgesprochen war, Samuel sollte das machen. Erstmal, wir können jetzt alle so sagen, oh, Saul, so schlecht, aber ich verstehe Saul absolut. Ich meine, wenn du in einer Situation bist, wo Gott etwas gesagt hat und du kriegst so viel Druck von allen Seiten und so weiter und du musst eine Entscheidung treffen, wie einfach, gehst du einfach, okay, dann machen wir das mal, weißt du? Ja, ich denke, das kann jedem passieren. Also ich lese das jetzt nicht so von irgendwie, oh, Saul, was macht der? Aber halt, Saul macht etwas Falsches, denn danach kommt Samuel und sagt, warum hast du das gemacht? Weil jeder weiß doch, aber wahrscheinlich, vielleicht wusste Saul das nicht, jeder weiß doch, weißt du, dass du nicht einfach so dem Herrn opfern kannst. Das kann dann zum Beispiel, wenn du ganz zurückgehst, kann das nur bestimmte Menschen, die das Opfer, bestimmte Opfer opfern dürfen. Also Saul war nicht in der Rolle, um das machen zu dürfen. Vielleicht wusste er das gar nicht. Aber Saul hat gesündigt. Leider, was wir sehen, ist jetzt nicht unbedingt, dass Saul sagt, oh sorry, sich auf den Boden schmeißt und Entschuldigung fragt und was dann auch. Aber Saul ist mehr von wegen, ups, Entschuldigung, aber willst du noch eben mit mir mitgehen, dass ich mein Ansehen nicht verliere? Also jetzt nicht unbedingt die beste Reue-Reaktion, aber naja. Das Interessante ist, hiernach sagt Samuel zu Saul, das ist auch der erste Punkt, dein Königtum wird enden. Das ist ein bisschen die Konsequenz aus dem, was Saul gemacht hat. Er sagt nicht, du wirst nicht mehr König sein, aber dein Königtum wird nicht ewiglich sein. Weil er hat gesagt, hättest du hier auf den Herrn gehört oder das so gesehen gemacht, wie der Herr das will, wäre dein Königreich, genau wie Davids, ewiglich bestätigt gewesen. Aber weil du das nicht gemacht hast, wird das nicht passieren. Heißt ja noch immer, dass da 5 Leute von seiner Familie König werden können. Also jetzt nicht so ein großes Ding. Es geht weiter. Dann kommen wir in Samuel 15. Weil so gesehen hat der Fehler jetzt auch nicht weitere große Konsequenzen. In Samuel 15 muss Saul die Amalekiter, Amalek, anfallen. Das ist mit dem König von dem König Agag. Und er kriegt echt deutlich gesagt von Samuel, fall sie an, du wirst gewinnen und verstrecke an ihnen den Bann. Und wer ein bisschen weiß, was der Bann ist bei den Israeliten, das heißt, die müssen echt alles zerstören, alles töten, was da ist. Du nimmst nichts mit, kein Gold, kein Silber, keine Tiere, nichts. Gott ist da sehr spezifisch. Bei jedem Gefecht hat er gesagt, was du darfst, was du nicht darfst. Manchmal durftest du was mitnehmen, manchmal nicht. In diesem Fall nichts mitnehmen, alles töten, König töten, alles töten. Deutlich. Saul geht. Was macht Saul? So gesehen, Saul macht es jetzt nicht unbedingt, aber er lässt seine Gefolgsleute, die besten Tiere und die besten Kühe, lässt er mitnehmen, um den Herrn zu opfern. Und er lässt sie auch andere Dinge mitnehmen und den König Agag verschont er. Naja, das war nicht das Wort von Gott. Und er wusste, was das Wort von Gott war. Und er hat Gott so gesehen missachtet. Jetzt kommt er zurück und Samuel sieht das und Samuel ist echt von, hey, was hast du gemacht? Und ich finde, hier sieht man wohl einen ganz großen Unterschied. Beim ersten Mal war es ein bisschen so von wegen, kann passieren. Aber jetzt wusste Saul ganz deutlich, was er machen musste und was er nicht machen musste. Und er sagt hier auch, so gesehen, wenn man die Verse liest, ich habe mich vor dem Volk gefürchtet. Die haben mir Angst gemacht, weil die so waren, wir wollen diese Dinge mitnehmen, guck mal, wie gut das ist. Und Saul hat da hinzugegeben, hat gesagt, okay, hey, macht euer Ding. Und natürlich kann man dann schön das verpacken, man kann sich selbst überzeugen, wir werden das dem Herrn opfern. Aber das war nicht, was Gott wollte. Und Samuel ist ganz deutlich und sagt, du hast dem Herrn echt missachtet. Du warst dem Herrn nicht gehorsam, du hast ihm nicht befolgt. Und als Folge davon wird dein Königreich von dir genommen. Jetzt gehen wir in den Next Level und das heißt nicht mehr, dein Königtum wird nicht für ewig bestehen, aber das Königreich wird von dir genommen. Das heißt, du wirst einmal nicht mehr König sein. Das Königreich wird weg sein von dir. Auch in diesem Fall ist es jetzt nicht, dass Saul auf den Boden, sich auf den Boden schmeißt und sagt, Entschuldigung, Herr, was habe ich getan? Ich habe gesündigt. Weißt du, von was muss ich tun, um wieder gut zu machen? Es ist mehr von wegen, okay, ja, Entschuldigung, schwamm drüber. Und wir machen unser Ding weiter. Keine Reue. Und dann beim letzten kommen wir jetzt, was wir gerade gelesen haben. In der Zwischenzeit, weil natürlich auch gesagt wird zu Saul, du sollst nicht mehr König sein, geht Samuel und salbt einen neuen König, David. David kommt zu Saul. Eigentlich ganz interessant, wenn man guckt, was Gott eigentlich die ganze Zeit macht. Auch wenn Saul ihn missachtet, nicht auf ihn hört, er bleibt mit Saul beschäftigt. Er gibt ihm ja die ganze Zeit noch Möglichkeiten. Und auch, dass er David so gesehen, er hätte David gar nicht bei ihm hinschicken müssen. Hätte gar nicht so passieren müssen. Gott hätte auch andere Wege machen können. Aber er hat David, so gesehen, den neuen Gesalbten von Gott, hat er echt neben Saul gestellt. Da war immer die Möglichkeit, dass Saul gesagt hätte, ich sehe ein, was er hier als Plan hat. David, eines Tages wirst du König sein. Ich gehe mit dem, was der Herr geplant hat. Wäre immer möglich gewesen, wäre immer ein Weg zurück gewesen. Ich denke, das vergisst man so manchmal, wenn man diese Geschichte liest. Aber ich glaube echt, dass Gott hat immer einen Weg zurück für Saul gehabt. Aber Saul ist irritiert, will David töten. David flieht und er flieht zu den Propheten. Und naja, wenn du dieses Kapitel hier nachliest, dann liest du auch, dass Saul sehr gut wusste, dass David König werden sollte. Niemand hat das so deutlich gegen ihn gesagt, aber er wusste es. Und er wusste das Wort von Samuel, das Königreich wird dir entnommen. Und er will Saul deswegen töten. Ja, Saul will David töten. Ja. Und wenn er sich hier bei den Propheten versteckt, dann finde ich es so interessant, er schickt Boten und die fangen an zu weissagen, die fallen so gesehen in den Geist, Gott macht mit denen was. Und er schickt nochmal Boten und er schickt dreimal Boten. Und als ob das nicht genug wäre, als ob er nicht jetzt verstehen würde, okay, scheinbar ist Gott dagegen, dass ich David in die Hände kriege oder ihn töte, geht er selbst. Und ich denke, als erstes hatten wir, dass Saul einen Fehler macht, dann hatten wir, dass er Gott missachtet und jetzt kommen wir dahin, dass er einfach echt selbst gegen Gott hingeht. Und eigentlich, was Gott sagt, was Saul hier sagt als König, ich als König gehe dahin, ich regel das wohl. Und ich denke, dann ist das echt sehr weit gegangen, dass er sagt, hey, ich kann gegen Gottes Plan hingehen, ich gehe gegen Gott hin und ich will so gesehen den, den er gesalbt hat, den will ich töten. Und er wird völlig erniedrigt. Ich meine, der liegt da Tag und Nacht nackt als König rum und ist am Weissagen. Gott erniedrigt ihn völlig. Und ich denke, wenn wir dann das ein bisschen gucken von wegen, hey, was können wir davon lernen? Ich finde das immer sehr, wer will gerne wie David sein, weißt du? Also ich würde gerne wie David sein. Ist ja jemand, der sagt, ich würde gerne wie David sein oder nicht so? Okay. Hey, in der Bibel sagt, David hatte ein Herz nach Gottes Herzen. Wenn Gott das über mich irgendwann mal sagt, dann bin ich echt super stolz auf mich. Ich will, was das betrifft, gerne wie David sein. Ich will nicht all die Fehler machen, die er gemacht hat, aber ich will gerne wie er sein. Und wenn wir die Geschichte lesen, niemand will wie Saul sein. Aber ich denke, das Witzige ist, meistens sind wir mehr wie Saul, als dass wir wie David sind, weißt du? Wir sind viel mehr in unserem eigenen Herzen beschäftigt, als dass wir mit Gottes Herzen beschäftigt sind. Und ich denke auch, wenn ich mir Sauls Geschichte durchlese, der hat angefangen super gut und dann wird es eigentlich nur schlechter, 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 schlechter. Und das ist, was Sünde tut. Es fängt an mit einem kleinen Fehler, der dir hätte passieren können. Kein Problem. Hätte passieren können. Ich meine, ganz viele Dinge in unserem Leben, die wir sonst verbocken, kann passieren. Ist auch so. Aber die Frage ist, was machst du damit? Es fängt an mit einem kleinen Fehler. Und wenn du sagst, ja, prima, macht mir nicht aus, okay. Aber dann gibst du wohl Raum für mehr. Und dann geht vielleicht in diesen Bereichen, in denen du diesen Fehler machst, dann geht zum nächsten, wo du deutlich weißt, dass es nicht gut ist, das zu machen, aber du machst es trotzdem. Und das ist etwas anderes, als einfach einen Fehler zu machen, aber das ist eine bewusste Missachtung von dem, was du glaubst, was du denkst, ist richtig. Und wenn du dich bewusst dafür entscheidest, dann lässt du etwas echt los. Dann entscheidest du dich bewusst dafür, für etwas anderes, was du denkst, was ich denke, dafür will ich. Und dann als letztes, dann entscheidet Saul, und das hoffe ich, dass nie jemand das macht, mal dann entscheidet er sich echt gegen Gott, weil er so eingenommen ist von dem, wofür er sich entschieden hat. Er hat sich selbst dafür entschieden, ich will Gott missachten. Ich brauche Gott nicht. Ich gehe meinen eigenen Weg. Und dann ist es nicht nur, dass er einfach sein Leben lebt, nein, er geht auch noch echt gegen Gottes Plan, gegen ihn. Ich weiß nicht, wie man das sagt in Deutsch, aber gegen an, ja. Ich habe das schon ein paar Mal geteilt. Ich hatte früher viel mit Pornografie zu tun. Ich denke, das ist etwas echt mega Heftiges und leider völlig Reales, wo ganz viele Leute mit zu tun haben. Und das Ding ist, das funktioniert genau so. Es kann einmal passieren, dass du das siehst. Ey, weißt du, keiner verurteilt dich. Ich denke auch, dass Gott dich nicht unbedingt verurteilt. Es ist Sünde, aber Gott ist von, hey, machen wir das nicht nochmal. Aber hey, vielleicht hat dir das gefallen, was du gesehen hast. Und dann kommt ein anderer Moment und du bist alleine und du weißt ganz deutlich, ich will das eigentlich nicht. Eigentlich denke ich, dass es falsch ist, aber es kribbelt doch. Und dann ist die Frage, weißt du, was machst du damit? Missachtest du das, was in dir vorgeht? Missachtest du, was du glaubst, was richtig ist? Und entscheidest dich, ich mache das oder ich mache das nicht? Und was ich in meinem Leben gesehen habe, dass ich ganz häufig Gott missachtet habe. Und dann ist eigentlich die Frage, wie lange geht das gut, bis dass das echt etwas mit dir macht, dass ich Gott völlig loslasse, weil das so eine Kraft über mich bekommen hat, dass ich das so gerne will, dass ich nicht mehr glauben will, dass das wichtig ist, was Gott sagt. Dass ich das machen kann, was ich machen will. Dann bin ich frei in Sünde. Eigentlich bin ich gefangen in Sünde, aber ich bin frei von Gott. Ich bin frei von, was Gott sagt. Ich kann mein eigenes Ding machen. Das ist, dann komme ich am Ende gegen Gott. Und das ist eigentlich immer, wie Sünde funktioniert. Es fängt ganz klein an, es wird größer, 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 größer. Und ich denke, das Schöne ist, in diesem nicht schönen Geschichte, ist, wenn wir eigentlich sagen, in diesen Schritten, es ist nie zu spät, um umzugehen. Papa hat heute Morgen ein Wort geteilt. Vielleicht ist hier jemand, der sagt, hey, es ist nie zu spät, um umzugehen. Es ist nie zu spät. Aber das Ding ist, es ist unser Ding, um zu sagen, wir wollen umdrehen. Denn so gesehen, wir werden alle diese Punkte mitmachen, sowieso die ersten beiden, dass wir ab und zu Fehler machen und dass wir ab und zu Gott selbstbewusst missachten. Da würde ich sagen, ist nicht so, aber ist leider so. Aber dann ist nicht die, das ist jetzt nicht unbedingt das Problem, aber das Problem ist, wie gehen wir damit um? Denn wenn du sagst, ich finde das okay, weißt du, ich finde das okay, ja, dann hast du aufgegeben. Dann hast du losgelassen. Das hört sich nicht schön an, aber das ist wohl so. Und ich denke, wenn wir es über die Ehrfurcht haben, die Ehrfurcht, dass du etwas von Gott gesehen hast, Gott mitgemacht hast, dass du mitgemacht hast oder gelesen hast, wie gut Gott ist, und daran hältst du fest, dann ist das etwas, wenn ich zum Beispiel das auch teile mit Pornografie, das ist in diesem Moment am Kämpfen mit was ich will. Meine Ehrfurcht, dass ich weiß, dass Gott so viel besser ist, das gepaart mit Liebe natürlich, aber auch vor allem diese Ehrfurcht, dass ich weiß, dass Gottes Wege besser sind, dass sie wichtig sind, dass das nicht einfach so ist, dass Gott diese Dinge gesagt hat und was ich so gerne will, was so einen Reiz an mir gibt, das kämpft. Aber die Ehrfurcht kann uns helfen, dass wir in diesen Momenten sagen, hey, hoffentlich vor den Momenten, ich will das gar nicht erst, oder nach diesen Momenten, wenn das passiert ist, dass wir sagen, Entschuldigung Gott, ich will das nicht mehr, ich will umdrehen. Genau wie Saul, ich denke, ich bin echt so davon überzeugt, dass wenn Saul einen Moment hätte, wo er gesagt hätte, Herr, es tut mir leid, ich will umdrehen, Gott hätte sofort Samuel geschickt, gesagt, es ist wieder in Ordnung, natürlich ist nicht alles gut, natürlich sind da Konsequenzen, da werden Konsequenzen sein, aber ich habe noch immer einen Plan für dich. Aber Saul hat niemals diese Furcht oder von wer Gott ist, zu packen gekriegt, dass das Einfluss auf sein Leben hatte. Und ich hoffe einfach, dass das etwas ist, was wir wohl packen dürfen. Ich denke, wenn jemand echt ehrfürchtig ist vor Gott, theoretisch, 100% ehrfürchtig ist, genau, wir gehen ein bisschen in die Richtung von 100% Gott kennen, wissen, wer Gott ist, Wenn du 100% ehrfürchtig vor Gott bist, dann bist du völlig frei. Das ist ein bisschen dieser gleiche Konzept wie verstehen, ich bin 100% geliebt. Wenn die Ehrfurcht vor Gott, das heißt nicht Angst haben vor Gott, das heißt Respekt haben vor Gott, wissen, wer Gott ist. Wenn du das echt hast, dann macht dir nichts aus, was Menschen über dich denken. Dann hast du keine Angst vor Menschen. Dann hast du beinahe vor nichts Angst. Und ich weiß, dass das ein theoretischer Gedachte ist und ich weiß auch, dass wir da nicht hinkommen. Aber ich denke, manchmal ist das gut vor Augen zu führen, dass, hey, da ist so eine Kraft drin, zu verstehen, wer Gott ist, dass das Einfluss auf unser Leben haben darf, dass das uns so helfen kann, um weiterzugehen, um an ihm festzuhalten. Und ich denke, letztendlich ist es auch einfach, wer sucht, der wird finden. Wenn du hier bist und sagst, hey, ich habe einfach Dinge in meinem Leben, wo ich das schwierig finde, an Gott festzuhalten oder Gott den Raum zu geben oder zu sehen, hey, Gott ist so wichtig, weil das andere so viel wichtiger ist für mich. Ich denke, dann ist es echt die Aufgabe daran, dass wir Gott suchen, dass wir Gott einladen in Gebet. Gebet macht mega viel, aber auch einfach, dass wir echt Gott suchen, Gott kennenlernen und echt anfangen zu verstehen, wer Gott eigentlich ist. Und dass das Einfluss haben darf in diesem Bereich in unserem Leben, wo wir ihn losgelassen haben. Dass wir sagen, Gott, es tut mir leid, ich will wieder zurückkommen. Ihr seht vielleicht, ich habe meine Haare ein bisschen kurz. Das ist nicht, weil ich das so super schön finde. Ich bin nicht zum Friseur gegangen und dachte, oh, kurze Haare sind so sexy. Ja, ich hatte gerade das geteilt mit Brenn. Und ich hatte eigentlich einfach gesehen, in dieser Zeit mit Brenn habe ich kaum Gott gesucht. Es hat so viel von mir gefragt, so viel emotional, weißt du, dass mein kleiner Sohn operiert werden muss, dass es nicht gut mit ihm geht und was dann auch. Ich war einfach müde. Und ich habe mich abends einfach immer auf mein Sofa gechillt. Ich habe mir YouTube reingezogen, ich habe mir andere Dinge reingezogen, ich habe gegamed. Einfach, ich habe komfortable Situationen gesucht, dass ich mich wieder besser fühle. Und es ist nicht, dass ich absolut dagegen bin. Das ist auch einfach ein bisschen so eine, wie sagt man das, eine Überlebenssituation, halt wie man damit umgeht, eine Überlebensreaktion. Aber jedem, der das mitmacht, würde ich, weißt du, wenn es mir gut geht, den Ratschlag geben, such erst Gott. Geh erst in Gebet. Such Gott und frag Gott um Hilfe. Und das habe ich echt absolut nicht gemacht. Und auf einmal, endlich hatte ich dann wieder einen Moment, wo ich Gott am Suchen war, spricht Gott das so deutlich zu mir. Und ich war echt von wegen, wow, okay. Und dann habe ich angefangen, ein bisschen probiert, das anders, meinen Abend anders einzuteilen. Ich war dann den Abend am Sportübung machen, ein bisschen probieren, fit zu bleiben. Und auf einmal muss ich denken, hey, was, wenn du dir die Haare abrasierst? Und ich dachte von wegen, ja, war bestimmt einfach nur so ein Gedanke, muss ich nichts mit, ich will auch kein durchgeknallter Christ werden. Ist bestimmt einfach mal so eben in meinen Kopf gekommen. Hab's einfach da geparkt und gesagt, wenn das von Gott ist, kommt das bestimmt wieder hoch. Am nächsten Morgen, ich bin die Bibel auch am Lesen, am Durchlesen probiere ich das, lese ich Jesaja 22. Und da sagt Gott zu Israel, dass er echt gegen Israel hat, dass sie umringt sind von Feinden, dass es so eine schreckliche Situation ist. Und anstatt sich die Haare abzurasieren und den Sack anzuziehen und Gott zu suchen und auszuschreien, Gott, wir brauchen deine Hilfe, feiert ihr, als wäre es der letzte Tag. Weißt du, sucht man Komfort, eben noch das Leben genießen, weil es der Rest ist nicht gut. Und das war genau das, womit ich beschäftigt war. Und ich habe am nächsten Tag habe ich mein Haar abrasiert. Na, ich habe keine Ahnung, was das weiter für einen Effekt hat. Aber ich denke, das ist ein bisschen die... Ich habe das getan, weil ich glaube, das ist echt, was Gott spricht. Und ich hab das nicht verstanden, warum jetzt genau das jetzt einen Effekt hat auf mein, wie ich mich fühle oder was dann auch. Aber ich vertraue Gott. Weil ich glaube, dass Gott besser ist, dass Gott besser weiß, was gut für mich ist, als ich selbst. Und das ist, denke ich, Ehrfurcht. Dass ich glaube, dass ich vertraue, dass ich denke zu wissen, Gott weiß alles besser als ich selbst. Er ist Gott, er ist Herr. Und dass ich eigentlich diesen Moment packe und sage, okay, hey, du hast recht. Und ich sage, ach, lass mich doch eben genießen, gleich kommt die Operation, dann ist das alles so schwer und was dann auch. Aber dass ich echt das ernst nehme von Gott, dass ich ihn annehme, dass ich mich umdrehe und dass ich sage, okay Gott, ich vertraue dir, ich glaube an dich. Und das kommt nicht, dass ich dieses Vertrauen habe und dass ich sage, okay, das ist von Gott und dass ich vertraue, dass Gottes Wege besser sind. Das kommt ja nicht einfach mal so. Das kommt ja nicht einfach, was ich denke, oh, das denke ich jetzt. Das ist etwas, was ich mitgemacht habe. Ich habe Gott mitgemacht. Und daher kommt ein Stück Vertrauen, ein Stück Ehrfurcht. Er ist echt der, der er sagt, er ist. Ich will enden mit etwas, was ich aufgeschrieben habe. Ein bisschen wie die Propheten, aber es ist jetzt nicht ein Wort von den Propheten für euch. Aber was ich so aufgeschrieben habe, was ich einfach dachte, hey, ich glaube, das ist einfach, was Gott zu euch sagen möchte. Vielleicht zu manchen von euch. Und das geht über die Ehrfurcht. Denn ich denke einfach, ja, die Ehrfurcht ist echt nichts, um Angst vorzuhaben. Es ist echt etwas super Schönes, eine Reaktion von uns zu sagen, von Gott, du bist so groß, du bist so würdig und wir wollen uns auf dich fokussieren, nicht auf uns selbst. Wir wollen an dir festhalten und wenn wir Dinge machen, dann wollen wir uns umdrehen, weil wir glauben, dass du so viel besser bist. Deine Wege sind so viel besser als die unseren. Höret und leset in seinem Wort, sehet in eurem Leben. Ich bin der, der ich sage, der ich bin. Vertraue mir und glaube mir. Ich werde es wohl machen. Hast du Ehrfurcht vor mir, musst du nichts fürchten. Und hast du Ehrfurcht vor mir, liebst du mich. Liebst du mich, ich liebe dich erst. Ich will enden im Gebet. Herr, ich danke dir, Herr, danke, dass du ein wunderbarer Gott bist, Herr, dass du uns so sehr liebst, Herr, dass wir deine Liebe empfangen dürfen, Herr. Und danke, Herr, für dein Wort, Herr, das selbst aus so gesehen nicht prophetischen Texten, aber einfach aus Geschichten, die wir lesen können, Herr, dass wir so viel lernen können, Herr, von wer du bist, Herr, was dein Herz ist, Herr, dass du immer mit offenen Armen dastehst, Herr, dass wir immer wieder der verlorene Sohn sein dürfen, Herr, denn deine Arme rennt, Herr. Aber danke, Herr, auch, dass du ein allmächtiger Gott bist, Herr. Und dass du uns, ja, dass du uns leiten willst, Herr, dass du weise bist, Herr, dass wir dir vertrauen dürfen, Herr, dass wir sagen dürfen, Vater, du weißt es besser, Herr. Und dass, wenn wir durch schwierige Situationen im Leben gehen, Herr, und durch unseren Wandel, Herr, dass wir daran festhalten dürfen, Herr, dass, auch wenn es schwierig ist, dass dein Weg besser ist, Herr. Und dass wir diese Ehrfurcht vor dir haben, Herr, dass du der Beste bist, dass du Herr bist, dass du König bist, Herr. Dass diese Ehrfurcht uns hilft, Herr, auf deinem Weg zu bleiben, Herr. Dass das uns scharf hält, Herr. Herr, schärfe uns, Herr. Ich danke dir dafür, Herr. Und Herr, bitte, ja, fülle uns, Herr, mit deinem Geist, Herr. Dass wir sehen dürfen, Herr, wie überragend du bist, Herr. Dass wir nicht dafür arbeiten müssen, Herr, aber dass wir einfach mitmachen dürfen, Herr, was für ein gewaltig guter Gott bist, Herr. Und dass du uns das füllen darf, Herr. Danke für, wer du bist, Herr, in Jesu Namen. Amen.